podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen zur Tonspurforschung nach unserer Sommerpause. Merklich oder besser gesagt hörbar angeschlagen, aber ich hoffe, das täuscht nicht über unser interessantes Thema heute hinweg. Die Ferien sind vorbei und die Schule hat wieder begonnen. Passend dazu bin ich diesmal zu zwei Professoren, die früher Lehrer waren, getigert. Der eine ist Joachim Kahlert, Inhaber des Lehrstuhls für Grundschulpädagogik und Didaktik und Direktor des Münchner Zentrums für Lehrerbildung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der andere ist Ewald Kiel, Inhaber des Lehrstuhls für Schulpädagogik. Um das jetzt noch genauer einzuordnen, beides gehört zum Department für Pädagogik und Rehabilitation und ist an der Fakultät für Psychologie und Pädagogik angesiedelt. Puh, was für eine große Visitenkarte die Herren wohl haben. Kurz gesagt sind sie Lehrer für angehende Lehrer. Ich bin also an einem schönen Herbsttag nach Schwabing gefahren, in den berühmten Schweinchenbau. Das ist ein Gebäude an der Flaniermeile Leopoldstraße, das wegen seines rosafarbenen Anstrichs so genannt wird. Vor kurzem habe ich hier noch mit einem Musikwissenschaftler über das Fagott gesprochen. Jetzt bin ich ein Haus weiter und frage mich als erstes, warum wird man eigentlich Lehrer? Genau das haben die Herren hier unter anderem erforscht. Bei der Längsschnittstudie wurden 1400 Studierende befragt. Hauptmotiv bei den Frauen war die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Männer wollten Menschen formen, verkürzt gesagt. Ewald Kiel unterscheidet vier Typen. Typ 1, der Idealist.
Das sind diejenigen, die gerade daran interessiert sind, Menschen zu fördern, zu formen, etwas mit ihnen zu machen und relativ wenig an den Rahmenbedingungen interessiert sind.
Die Rahmenbedingungen sind hier übrigens zum Beispiel das gesicherte Einkommen, das Beamtentum und solche Dinge. Gruppe 2 sind die idealistischen Pragmatiker.
Die sagen, es ist toll, Menschen zu fördern und was zu machen, aber die Rahmenbedingungen sind auch toll, so etwas zu haben.
Soweit, so gut. Die nächsten zwei Gruppen aber machen mir Angst und erklären mir auch gleichzeitig, warum ich in meinen 13 Schuljahren teilweise so unglaublich schlechte Lehrer hatte. Gruppe 3 sind die Pragmatiker.
Die eigentlich nur an den Rahmenbedingungen interessiert sind und nicht unbedingt am Umgang mit Menschen.
Und jetzt kommt's. Gruppe 4.
Wir haben eine Gruppe, die interessanterweise weder an den Rahmenbedingungen noch am Umgang mit Menschen interessiert ist. Wir haben sie die Ambivalenten genannt, das ist kein guter Ausdruck dafür. Es sind immerhin 25% der Studierenden und wir fragen uns, warum die überhaupt Lehrer werden wollen. Das betrachten wir so ein bisschen als Risikogruppe.
Schrecklich, oder? Zur Ehrenrettung muss ich hinzufügen, dass ich auch sehr viele richtig gute Lehrer hatte, an die ich auch heute noch oft denke. Einen davon habe ich erst kürzlich zufällig auf der Straße getroffen. Schöne Grüße also an Herrn Schweiger an dieser Stelle. Aber was ist eigentlich ein guter Lehrer?
Es gibt diesen berühmten Satz von Fröbel, dem ich gar nicht zustimme, der sagt, Pädagogik ist Liebe und sonst nichts. Das würde ich heute für grundfalsch halten. Natürlich müssen Lehrer empathisch den Schülern gegenüber sein, diesen Wunsch haben, sie zu fördern. Aber sie dürfen sie meiner Meinung nach gar nicht lieben in dem Sinne, weil es einfach den eigenen Standpunkt verlieren lässt, weil es zu Stress führt. Und distanziert sein heißt ja nicht, dass das Nummern sind oder so etwas, sondern ich kann distanziert sein und empathisch sein gegenüber Schülern.
Klingt vor allem dann logisch, wenn man sich vorstellt, dass ein Gymnasiallehrer mit 150 bis 250 Schülern zu tun hat, je nach Fächerkombination, die er unterrichtet. Herr Kiel hatte Deutsch und Geschichte und er weiß,
die können Sie nicht alle lieben. Da können Sie nur professionell mit einer gewissen Distanz an das Ganze rangehen. Die Verführung, glaube ich, ist in der Grundschule größer. Die Grundschullehrerin hat 30, 35 Schüler, mit denen sie zu tun hat und das sind meistens Lehrerinnen, aber da kann er keine.
Das ist immer noch so, dass es meistens Lehrerinnen sind.
Ja, ja, das ist zu 95% unserer Studierenden sind weiblich und die 5-6% männlicher Studierende, die werden dann auch sehr umworben. Also wenn man sozusagen, wir werben ja auch dafür, dass mehr Männer auf das Grundschullehramt, überhaupt in die Erziehungsberufe, aber dann auch ins Grundschullehramt ergreifen. Die Karrierechancen für diese Männer, wenn sie nicht ganz dusselig sind, sind enorm, nach wie vor. Mhm. Weil die einfach auch in den Schulen sehr stark begehrt sind, um auch andere Rollenbilder, Rollenmuster den Kindern vorzuleben als die weiblichen Rollenmuster.
Aber weiter geht's. Diese vier Gruppen fangen nun an zu studieren. Und da kommt es dann oft anders, als sie gedacht haben. Joachim Kahlert fasst das zusammen.
Im Studium überrascht sie wohl dann zunächst einmal besonders, dass sie ganz viel auch mit fachlicher Ausbildung zu tun haben, jedenfalls die Nicht-Gymnasiallehrer.
Klar, denn die Gymnasiallehrer erwarten, dass sie zu Fachleuten ihrer Fächer werden, von Mathe bis Chemie oder Geschichte.
Die eigentlichen überraschenden Effekte treten auf, wenn sie dann im Beruf selber sind und feststellen, dass sie nicht nur mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, sondern auch in einem ganz gehörigen und zuwachsenden Maße mit unterschiedlichen Erwartungen auf der Erwachsenenwelt, sei es mit Eltern, die sehr viel anspruchsvoller geworden sind, was Einfordern von Vorstellungen, die sie haben, an die Schulen anbelangt, sei es aber auch in der Heterogenität der Kollegen, die nicht alle das Gleiche wollen und sehr unterschiedliche Auffassungen darüber haben, wie Schule, wie guter Unterricht auszusehen hat, wie ein Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen auszusehen hat.
Das heißt, ein Grundschullehrer denkt sich zu Beginn erstmal, okay, ich habe mit kleinen Kindern zu tun, das werde ich schon hinkriegen. Er hat aber auch mit Eltern zu tun, die vor allem gegen Ende der Grundschulzeit den enormen Druck spüren, der auf allen lastet. Denn dann geht es darum, ob die Noten des Kindes gut genug sind, damit es auf eine weiterführende Schule, also im Idealfall das Gymnasium, gehen kann. Der Druck ist größer geworden für alle Beteiligten. Dabei wird Lehrern von außen oft vorgeworfen, dass sie eine ruhige Kugel schieben würden.
Nein, das ist das Stressreiche am Lehrberuf. Ich muss immer wieder abwägen. Sie haben eine bürokratische Vorschrift, etwas tun zu sollen, und Sie möchten das Kind fördern. Folgen Sie jetzt der bürokratischen Vorschrift oder entscheiden Sie sich, das Kind zu fördern? Und das ist immer vom Einzelfall abhängig. Es ist aber auch abhängig von Ihrer individuellen Position.
Ganz klar, ein Referendar, der also als Neuling an die Schule kommt, wird sich wahrscheinlich eher der Bürokratie unterordnen. Ebenso ein Lehrer, der befördert werden möchte. Wer aber schon ein gewisses Standing hat, der kann sich über diese Dinge leichter hinwegsetzen.
Ich kann jetzt keinen Rat geben, folge nur der einen Anforderung oder der anderen Anforderung. Nein, das ist ein permanentes Abwägen. Und das macht den Lehrerberuf ja so anspruchsvoll. Immer wieder neu in einzelnen Situationen abzuwägen. Und es gibt keine Regel, die man sagen kann, folge immer dem Direktor oder dem strengen Vater, der immer Ärger macht, dem gib nach oder so etwas. Das kann man nicht sagen.
Zudem sitzt der junge Lehrer am Anfang gleich zwischen allen Stühlen.
Mach dir erstmal klar, wie viele verschiedene Personengruppen mit wie vielen verschiedenen Erwartungen deinen Beruf beobachten, begleiten. Das machen die sich ja sonst gar nicht so klar. Die sind ganz überrascht, wenn sie reinkommen mit der Vorstellung, naja, jetzt habe ich mit Kindern zu tun, und plötzlich fängt also die Bürokratie an, Macht über sie auszuüben, ja.
Ein junger Lehrer ist sofort in ein soziales Geflecht eingebunden und mit verschiedenen Erwartungen konfrontiert. Und damit muss er erst einmal umgehen lernen. Der Rat lautet also:
Reflektier dein berufliches Umfeld mit allen Beteiligten ordentlich und zieh dann die Konsequenzen, die aus deiner Sicht notwendig werden. Mir hat mal in der ganz frühen Phase meiner zweiten Ausbildung ein Seminarleiter, dem ich heute immer noch dankbar dafür bin, den Rat gegeben: Herr Kahlert, Sie können alles machen, was Sie wollen. Sie müssen es nur gut begründen können. Und ich glaube, dieses nach Begründung suchen, sich das Feld klar machen, das Interesse auch der anderen Leute erstmal klar machen, es nicht von vornherein abzuwehren. Also sich wirklich klar Gedanken zu machen darüber, was könnten die Beweggründe der anderen sein. Man muss sie deshalb nicht akzeptieren, man muss sie erstmal verstehen und sich dann schlussfolgernd für sich selber den richtigen Weg suchen und ihn auch gut begründen können.
Die Schulleitung möchte bürokratisch korrektes Verhalten der Lehrer, dass nicht geklagt wird. Die Eltern wollen durchaus, dass man pädagogisch über bestimmte bürokratische Hürden hinwegsieht und das Kind fördert. Die Kinder wollen teilweise, das soll mein Freund sein, das soll mein Papa sein, der Lehrer, und ähnliche Dinge. Und wenn sie dann versuchen, allen Anforderungen gerecht zu werden, geraten sie in unglaublichen Stress. Das gelingt nicht. Deswegen versuchen wir hier in der ersten Ausbildungsphase, den Studierenden auch Distanzierungsfähigkeit beizubringen. Ein wichtiger Punkt, sich zu distanzieren von dem, was dort passiert, und dass ihnen auch deutlich wird, ich kann allen Anforderungen nicht gerecht werden. Dann lande ich in der Tat, das ist einer der Faktoren, die zum Burnout führen, wenn sie versuchen, es allen recht zu machen. Und die Idealisten, die ich vorhin angesprochen habe, sind am gefährdetsten dann.
Jetzt sind wir schon bei einem weiteren interessanten Thema.
Und ein anderes Forschungsprojekt, was mich im Moment noch umtreibt hier am Lehrstuhl, wir haben gerade sehr viel Geld bekommen von der Robert-Bosch-Stiftung und zusätzlich noch vom Land Bayern. Das heißt Legupan, das ist Lehrergesundheit. Einer der größten Stressfaktoren für Lehrer ist ja, das heißt so ein Item, das heißt schwierige Schüler in Wort und Tat. Das geht im Prinzip um Disziplinstörungen, Fragen der Klassenführung. Und wir arbeiten zusammen mit der Klinik Roseneck, die auf Burnout spezialisiert ist. Und wir vergleichen ein Klassenführer, die Lehrer bekommen ein Klassenführungstraining. Eine andere Gruppe bekommt ein Gesundheitstraining, wo es um solche Sachen geht, wie sich realistische Ziele setzen, die eigenen Stressoren zu entdecken und an ihnen zu arbeiten. Und im Klassenführungstraining, wie kann ich die Klasse steuern? Welche Möglichkeiten habe ich, die Schüler autonom etwas machen zu lassen? Wie kann ich mich schützen? Und wollen sehen, ob durch ein solches Training solche Sachen, die für den Burnout eine Rolle spielen, wie Stress, Depression und so etwas abgebaut wird.
Das wird derzeit an rund 250 Lehrern in Bayern und Nordrhein-Westfalen durch diese Trainings erforscht. Zusätzlich werden auch die Referendare in Augenschein genommen, also jene, die noch am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen. Ziel ist, herauszufinden, was Lehrer krank macht und wie man diesen Faktoren von vornherein gezielt entgegenwirken kann.
Die Belastungsforschung hat da ein paar gute Antworten parat. Also was ich tun muss, um im Lehrberuf gesund zu bleiben, in Anführungszeichen. Das eine ist diese Distanzierungsfähigkeit. Nicht, also das ist der klassische Fall, so Lehrer-Ehepaare, die abends um 12 noch diskutieren, was machen sie mit der kleinen Veronika oder so etwas ähnliches. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist, die soziale Unterstützung zu suchen und kein Einzelkämpfer im Lehrerkollegium zu sein. Ein dritter Punkt, das würde auch Herr Scharschmidt sagen, ist sowas wie offensive Problembewältigung. Also wenn da ein Problem ist, mich entscheiden muss, wirklich was zu tun und es nicht abzuwarten oder es auszusitzen. Und Sie werden überrascht sein, ein mittleres Arbeitsengagement und kein überhöhtes Arbeitsengagement. Das Problem der scheinbaren Freizeit von Lehrern ist einfach, dass Lehrer nie ein Ende finden, was das Arbeiten anbelangt. Und da ist es wichtig, wirklich einen Punkt zu setzen und zu sagen, nee, jetzt beginnt meine Freizeit und ich beschäftige mich nicht mit Hans und Hänschen oder sonst irgendetwas.
Joachim Karlerts Forschung setzt ganz am Anfang der Berufslaufbahn eines Lehrers an, bei der Frage nämlich, bin ich für den Lehrerberuf geeignet? Schließlich sind die Anwärter gerade erst 18 oder 19 Jahre alt, haben das Abitur in der Tasche. Wie sollen sie wissen, ob sie für die andere Seite des Klassenzimmers geschaffen sind? Um das herauszufinden, gibt es Eignungstests im Internet. Manche fordern auch ein 8-stündiges Assessment Center. Karlert aber arbeitet an einer anderen Möglichkeit, an einem Beratungstool auf DVD. Hier sollen 15 herausfordernde Situationen im Lehrerberuf szenisch dargestellt werden. Im Anschluss daran muss der Anwärter Fragen beantworten. Wenn er dann Lehramt studiert und am Institut angekommen ist, hat er die Möglichkeiten, sich in sogenannten Uniklassen zu behaupten.
Was sind Uniklassen? Das sind so nach allen Regeln der pädagogischen Kunst ausgestattete Klassenräume, wobei ich damit nicht nur das Mobiliar meine und die Tafeln und so, sondern vor allen Dingen auch Aufnahmetechniken, sodass von außen steuerbare Kameras in den Uniklassen installiert sind und im Nebenraum 20, 30 Leute, wie viel da auch mal reinpassen, das Unterrichtsgeschehen direkt kommentieren, verfolgen und vor allen Dingen auch kommentieren können.
Also so eine Art Big Brother für angehende Lehrer. Karlert hofft, dass das Feedback intensiver, breiter und qualitativ besser ist als im normalen Übungsbetrieb, wo 2 oder 3 Studenten ganz still in einer Klasse anwesend sind, um nicht zu stören. Apropos Stillsitzen. Offenbar muss man gar nicht immer ruhig sitzen, um zu lernen.
Wir haben ein Projekt mit Unterstützung jetzt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und in Kooperation mit der Hochschule München. Da geht es um bewegt Lernen, also gerade in der Grundschule Lernen sehr viel mehr mit Bewegung zu koppeln. Und zwar jetzt nicht, wie das heute Land auf, Land ab immer gepredigt wird, ab und zu mal ein bisschen durchs Klassenzimmer hopsen, um sich wieder Frischluft sozusagen zu holen.
Auch wenn das eine schöne Vorstellung ist, wenn man das auf Großraumbüros übertragen würde. Aber nein, Karlert will etwas anderes. Inhalte, die sich über Bewegung erschließen lassen. In Sachunterricht, Mathematik und Sprache. Hier erforschen sie gerade am Institut, wie Bewegung und Lernen noch besser verbunden werden können. Zurück zum ersten Projekt. Da geht es darum, herauszufinden, ob der Lehrberuf überhaupt das Richtige für den Einzelnen ist. Auch Herr Kiel tüftelt derzeit in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum an einem Risikocheck. Am Ende soll auch ein Online-Tool dabei herauskommen.
Wir haben in dem Zusammenhang einerseits Anforderungsanalysen für den Lehrberuf gemacht. Also wir haben Gruppen von ca. 50 Personen zusammengerufen, Lehrer, Ausbilder und Professoren, und haben gefragt, was sind eigentlich die Anforderungen im Lehrberuf, was müssen Lehrer eigentlich können. Wir haben das schulartenspezifisch gemacht. Wir machen Untersuchungen zur Belastung von Lehrern, wo es um Distanzierungsfähigkeit und solche Dinge geht. Und arbeiten auch ein bisschen mit ganz kleinen Fallvignetten, aber viel reduzierter als Herr Kahlert das tut. Also wo in drei Sätzen sozusagen kurz ein Fall geschildert wird.
Apropos Fälle, das war ja einer der Hauptgründe für meinen Besuch bei den Herren Kahlert und Kiel. Sie haben ein Buch herausgegeben, in dem 40 realistische Fälle aus dem Schulalltag besprochen werden. Was tun, wenn ein Schüler nicht mitkommt? Was tun, wenn Schüler die Hausaufgaben nicht machen? Erstmal fragen, wie die beiden auf diese Idee gekommen sind.
Herr Kahlert und ich arbeiten sehr eng zusammen und Forschung hat auch sehr viel damit zu tun, dass man mal zusammen eine Tasse Kaffee trinkt. Und wir beraten uns oft und das ist eigentlich im Gespräch zusammen entstanden in einem unserer Arbeitszimmer. Wir sind ja häufig damit konfrontiert, dass gesagt wird, Theorie und Praxis. Die Studenten sagen, wir wollen mehr Praxis, mehr Praxis, mehr Praxis. Wir Professoren sagen, Theorie ist wichtig, Theorie ist wichtig, Theorie ist wichtig. Und eigentlich ist die Frage nach dem quantitativen Anteil, mehr Praxis, weniger Theorie oder mehr Theorie, weniger Praxis, unserer Meinung nach die falsche Frage. Sondern wir brauchen eine Theorie, die praxisangewandt ist, eine Theorie, die umgesetzt werden kann. Wir brauchen Modelle, die nicht nur von 40 Fachkollegen verstanden werden, ein komplexes Fahrtmodell und ähnliche Dinge, sondern wir brauchen Modelle, die in der Praxis von Lehrern verstanden werden. Und das war eigentlich die Idee, dann mit Hilfe des fallbearbeitenden Lernens so etwas mal umzusetzen.
Es wurden also reale, authentische Fälle erhoben und dann wurde überlegt, mit Hilfe welcher Theorien Lösungen gefunden werden können. Also ganz anders als im theoretischen Unterricht an der Uni. Kiel erklärt:
Hier gehen wir anders vor. Wir sagen, hier haben wir ein Problem. Zum Beispiel einer der Fälle dort lautet, ein Lehrer wird beschimpft als du dreckige Schwuchtel, du. Was ja ein ernstzunehmendes Problem für den Lehrer in dem Bereich ist. Und dann wird überlegt, welche Theorien nützen uns denn etwas, um so ein Problem zu lösen.
Heute wird Theorie-Praxis immer so diskutiert, als sei das in erster Linie eine Frage des Ortes, an dem etwas stattfindet. Also Theorie an der Universität und Praxis irgendwo in der Schule. Und was wir brauchen, ist eine berufsweltbezogene Auseinandersetzung mit realen Problemen, die auftreten. Das ist immer auch Theorie und Praxis zugleich.
Hier muss ich mal kurz einhaken, denn ich habe zugegebenermaßen zu den Menschen gehört, die froh waren, die Schule verlassen zu dürfen. Ich wollte nicht freiwillig wieder zurück. Und daher habe ich mich auch nie mit dem Lehramtsstudium beschäftigt. Jetzt habe ich diese Wissenslücke aber aufgefüllt und herausgefunden, dass es in Bayern drei Phasen der Lehramtsausbildung gibt. Zunächst kommt das Universitätsstudium und dann der Vorbereitungsdienst, das Referendariat. Und weil Herr Kahlert gerade ja nicht zuhören kann, sage ich einfach mal, erst kommt die Theorie, dann die Praxis. Als dritte Phase wird dann noch die Fort- und Weiterbildung während der Lehrtätigkeit bezeichnet. Das Studium dauert übrigens 7 bis 9 Semester. Dann gibt es das erste Staatsexamen und dann geht es für 2 Jahre in die Referendariatszeit, nach der es das zweite Staatsexamen zu absolvieren gilt. Aber zurück zu Herrn Kahlert. Er redete gerade davon, dass eben die erste Phase und die zweite besser zusammenwirken sollen. Die Frage ist nur, wie? Für die Herren Kahlert und Kiel heißt eine Lösung fallbasiertes Arbeiten. Denn
wenn wir aber jetzt Fälle haben, ja, die wir im Seminar in der Universität bearbeiten und vielleicht einen Kooperationspartner in der zweiten Phase haben. Und die bearbeiten da den gleichen Fall. Und wir können dann die Ergebnisse unserer Fallbearbeitung austauschen und mal vergleichen, Moment, warum sehen die an der Universität das so? Oder warum sehen die das in der zweiten Phase so? Dann haben wir eine intensive Begegnung, ohne dass man sich real treffen muss und oder gar sich unbedingt anpassen muss an das, was der andere, die andere Situation, der andere Bereich da gerade produziert. Wir haben aber die Möglichkeit, uns intensiv damit auseinanderzusetzen. Und mit diesen Fällen, mit dieser Organisation der Fallarbeit, wäre eine sehr viel intensivere Beschäftigung jeweils mit den Vorstellungen der jeweils anderen Phase möglich. und auch fruchtbar, weil man sich ja nur in der Auseinandersetzung mit anderen auch weiterentwickeln kann.
Wir haben jetzt also fast alle Stadien durch. Die Frage, warum ein Mensch Lehrer werden möchte, dann der Risikotest, ob er überhaupt dafür geeignet ist und dann ein Buch mit Fallbeispielen für den Ernstfall in der Schule. Aber es geht noch weiter.
Die Forschung zeigt uns auch, dass wir ein merkwürdiges Phänomen haben in den ersten drei Berufsjahren. Die Studierenden lernen in der ersten Ausbildungsphase und in der zweiten Ausbildungsphase eine ganze Menge. Und das Methodenrepertoire, was sie haben, schrumpft in den ersten drei Jahren. Das ist die sogenannte Überlebensphase oder Survival Stage, auch im Amerikanischen. Das ist also weltweit gleich. Und das hat damit zu tun, da ist dieser große Druck. Ich bin jetzt eigenverantwortlich. Ich muss 24, 29 Stunden unterrichten, je nachdem, in welcher Schulform ich bin. Alles scheint über mir zusammenzubrechen und ich reduziere die Anzahl der Methoden, die ich einsetze, weil das meinen Arbeitsaufwand reduziert. Und das ist eigentlich eine ganz furchtbare Entwicklung, dass Sie mit einem etwas breiten Repertoire in diesen Beruf hineingehen und aufgrund der Belastungen, die über Sie hineinbrechen, das Ganze dann schrumpft.
Hier muss also angesetzt werden. Hier müssen die jungen Lehrer noch einmal geschult werden, damit sie ihr Repertoire wieder erweitern. Das passiert in der Regel auch, denn...
Wenn Sie als Deutschlehrer mal die Inhaltsangabe zwei, dreimal unterrichtet haben, dann macht Ihnen das keine Angst mehr, dann wissen Sie, was Sie zu tun haben.
Ewald Kiel hat das Projekt übrigens weitergeführt. Jetzt gibt es ein ähnliches Buch mit Fallbeispielen auch fürs Referendariat. Er will damit den Mut wecken, selbstständig zu handeln. Dafür gibt es auch einen Fachbegriff, Role-Making. Sich also selber seine Rolle schaffen, anstatt Role-Taking, eine Rolle anzunehmen, die mir von anderen angeboten wird. Als wären Forschung und Lehre nicht schon genug Arbeit, an den Lehrstühlen der Herren Kahlert und Kiel wird noch mehr getan.
Wir haben ja ein Problem an Schulen, dass wir viele Schüler mit Migrationshintergrund haben, die Schwierigkeiten haben, in der Schule mitzukommen, obwohl es sich um begabte Schüler handelt. Einerseits, weil es schwer ist aus dem Milieu, aus dem sie kommen, weil sie Sprachschwierigkeiten haben. Und wir am Lehrstuhl arbeiten mit der Mercator-Stiftung zusammen und Studenten geben Nachhilfe oder Förderunterricht, wie es politisch korrekt heißt, für Schüler an Schulen mit Migrationshintergrund. Und wir haben immerhin zurzeit 150 Studierende, die so einen Förderunterricht geben.
Dieser Förderunterricht wird auch wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen einer Dissertation wird untersucht, ob der Unterricht effektiv ist oder nicht. Joachim Kahlert hat ein ähnliches Projekt an seinem Lehrstuhl. Hier werden die Studierenden in die Horte geschickt, um dort zu helfen.
Das andere Problem, was Herr Kiel angesprochen hat, ist tatsächlich unsere gesellschaftlichen Aufgaben als Lehrerbildner im weiteren Sinne. Die hören ja nicht mit der Forschung auf, sondern fangen ja eigentlich eher mit der Nutzbarmachung von Forschung an. Ich halte das für eine wichtige Aufgabe von Universitäten, die dann auch gesellschaftlich einwirken wollen. Das sind ja auch Erwartungen, die sich von außen an die Universität richten. Die Leistungskriterien, die innerhalb der Universität im Moment gelten, nehmen darauf zu wenig Rücksicht, was auf Dauer immer wieder zu politischen, wie soll ich sagen, Unzufriedenheiten und Konflikten führt, ja.
So, ich glaube, das reicht für heute, oder?
Von mir aus reicht das jetzt.
Gut, machen wir da einen Punkt.
Ja.
Wobei, ein richtig schönes Schlusswort bräuchte ich noch für diese Tonspur. Und da hat Joachim Kahlert punktgenau abgeliefert.
Ich glaube, wir unterschätzen gesellschaftlich enorm, was die Lehrkräfte für den Fortbestand unserer Gesellschaft leisten. Da geht es ja nicht nur um Wissensvermittlung, sondern gerade auch, was die soziale Integration anbelangt. Und kommt gar nicht genügend zur Geltung in der öffentlichen Meinungsbildung über Lehrkräfte.
Und als Erinnerung zum Schluss nochmal mein Lieblingssatz aus dieser Folge, der eigentlich auch als Motto der Tonspurforschung gelten könnte.
Forschung hat auch sehr viel damit zu tun, dass man mal zusammen eine Tasse Kaffee trinkt.
In diesem Sinne mache ich mir jetzt mal ein Tässchen, wobei bei meiner Stimme eher Tee als Kaffee, und freue mich schon auf die nächste Tonspur. Bis dahin, frohes Forschen, eure Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.